So, dann noch eine letzte Runde. Und das ist wirklich nochmal spannend, weil wir den Blick nochmal nach vorne nehmen wollen. Und auf das schauen wollen, was Gott tut und was auf uns zukommt. Ich will also mit euch noch mal ein Stück über das sprechen, was als nächstes Großartiges von Gott her kommt. Und die Sache hat mit Israel zu tun, erstens. Und zweitens, manches davon sieht anders aus, als ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Es geht um einen Vers aus der Bibel, Apostelgeschichte 3, 21. Wer das aufschlagen will in seiner Bibel, es geht nur um diesen einen Vers. Und in diesem Vers kommt ein Wort drinne vor, was ziemlich oft die Runde macht im Augenblick, oder so, also im Augenblick, so in der Zeit, in der wir leben. Und das ist das berühmte Wort von der Wiederherstellung aller Dinge. Und da lasst uns mal miteinander drauf schauen. Dieses Bibelwort, über das wir nachdenken wollen, sprechen wir in Apostelgeschichte 3, 21. Das ist aus dieser großen Pfingstpredigt von Petrus. Also zu Shavuot, das ist der eigentliche jüdische Name dieses Festes, was nichts anderes heißt als die Wortwurzel, von dem unser Pfingsten kommt, nämlich 50. Tag. An diesem Fest steht ja Petrus da und predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und das ist sozusagen der Beginn, eigentlich muss man sagen, der jüdisch-messianischen Bewegung. Das ist der Beginn der Erweckung Israels, was wir dort sehen. Dort nimmt das seinen Anfang, weil mit Jesus, mit dem Leiden und Sterben der Auferstehung von Jesus, beginnt eine Zeitenwende. Und Petrus predigt, täglich treffen sich die Leute im Tempel, viele kommen zum Glauben. Später, zwei Tage oder einige Tage später, gehen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf, um zu beten. Und sie gehen an der Südseite des Tempels, vielleicht seid ihr dort schon mal gewesen, wenn ihr in Israel wart, sie gehen an der Südseite die Tempelstufen hoch. Die könnt ihr hier sehen, da kann man heute noch drauf laufen auf diesen Tempelstufen. Die sind also, über die ist Jesus gegangen. Und treffen hier oben auf die sogenannte schöne Pforte. Das ist der Rest der schönen Pforte. Die Pforte ist noch da. Die ist hinter der Mauer, ist die noch verhalten. Aber da kommst du nicht hin, weil du kein Muslim bist. Die ist also heute Teil dieser unterirdischen Moschee. Aber die ist noch da. Die ist wunderschön ausgemalt. Und an dieser schönen Pforte treffen sie diesen gehbehinderten Bettler. Der saß genau da, wo ich hier sitze auf dem Foto. Hier, da. Und dann gehst du diese Stelle, ne? Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir im Namen von Jesus, steh auf und sei geheilt. Und dann steht er auf und ist geheilt. Und aus dieser Predigt von Petrus zu Pfingsten, also das ist so ein bisschen so das Umfeld, dass wir so ein kleines bisschen reinkommen, aus dieser Predigt ist dieses Bibelwort. Und ich will so ein, zwei Verse davor noch lesen, was Petrus sagt. Und jetzt, Brüder, ihr wisst, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus, man muss dazu sagen, also der spricht ja Hebräisch oder Aramäisch mit seinen Leuten, das heißt, er sagt dort nicht Christus, dass sein Maschiach, sein Messias, das sagt Petrus dort eigentlich. Christus ist das griechische Umschreibung für das Wort Maschiach, dass sein Maschiach leiden sollte. So tut nun Buße, haben wir schon mal gehört, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und jetzt kommt das spannende Teil, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er euch den vorbestimmten Jesus, Messias, sende. den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Der Petrus sagt was ziemlich krasses, der sagt den auf den Kopf zu, ihr seid schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde. Der sagt aber auch, ihr habt das in Unwissenheit getan. Das ist interessant, ihr habt eigentlich gar nicht kapiert, was hier gerade abläuft, sagt er. Und der Petrus sagt das aus einer Haltung der Buße heraus, weil er hat es nämlich selber auch nicht begriffen, was abging. Niemand hatte es auf dem Schirm. Und dann sagt dieser Petrus sogar, und das ist etwas, das hat Gott gemacht. Obwohl wir so alle in die Irre gegangen sind, ist das trotzdem ein Geschehen von Gott her, damit er etwas aufrichten kann. Und für die jüdischen Zuhörer war das, was ich jetzt sozusagen, was Gott aufrichten will, was ich jetzt nicht ausgesprochen habe, das war für die klar. Das war sofort, das war ein bekannter Gedankengang. Die hatten bei diesem Stichwort sofort das ganze Bild vor Augen, was wir nicht vor Augen haben. Und er sagt Petrus, aber bis das passiert, muss der Messias Israels in den Himmel aufgehoben werden. Dann vergeht eine Zeit und dann gibt es diese Zeiten der Wiederherstellung, damit das, von dem ihr jüdischen Geschwister wisst, wovon ich rede, passiert. Was sind die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge? Ich will über vier Dinge sprechen. Das Einreißen, das Erste ist, was diese Zeiten nicht sind. Manchmal gut, wenn man einen Begriff klärt, vorher mal drüber zu reden, was nicht gemeint ist. Ich will mit euch gerne in die Bibel gucken, in das Griechische, was das Wiederherstellung aller Dinge, was das eigentlich sagt, dieser Begriff. Ich will mit euch über den Messias, Hoffnung Israels sprechen und über das kommende Reich des Messias. Also wir fangen mal an und ich versuche mich zu sputen. Drei Dinge, die die Zeiten der Wiederherstellung nicht sind. Das erste, was sie nicht sind, ist die Allversöhnung. Jetzt werdet ihr vielleicht innerlich ein bisschen die Stirn runzeln und denken, wie kommst du jetzt auf den Gedanken? Es ist interessant, es war mir nicht bewusst, als ich mich mit den Sachen auseinandergesetzt habe und angefangen habe, ein bisschen rumzugoogeln, bin ich darauf gestoßen, dass es zu diesem Thema wirklich eine Lehre der Allversöhnung gibt und dass das Internet Google voll ist davon. Also wenn du Wiederherstellung aller Dinge googelst, kommt das als allererstes. Da war ich ein bisschen überrascht. Es geht auf Origenes zurück. Und eigentlich ist dieser Gedanke von Origenes bis heute populär, auch in unseren christlichen Kreisen. Es ist eine falsche Lehre und deswegen ist es wichtig, das zu sagen. Er sagt, die Bösen kommen nach dem Tod, ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, die Bösen kommen nach dem Tod in der Hölle, in die Hölle, wo die Sünde eines jeden brennt und wo sie im Feuer der Hölle gereinigt werden. Die Guten, das wird sagen hoffentlich wir alle, wir dringen sofort durch weitere Sphären und Äonen der Vervollkommnung bis hin zur Vollendung. Und danach werden, dort sind wir also bei Gott und die in der Hölle sind, die werden, nachdem wir dort geläutert sind, auch zu Gott gebracht. Das heißt, am Ende der Zeit treffen wir uns alle in der ewigen Herrlichkeit beim Vater. Das nennt man klassische Allversöhnung. Alle werden versöhnt mit dem Vater, egal was sie denken oder tun. Das gibt es im christlichen Gewand an vielen Stellen, weil wir uns schwer tun mit dem Gedanken, dass Menschen, wenn sie Gott ablehnen, dass Gott das akzeptiert und man bei Gott auch verloren gehen darf. Gott zwingt niemand. Und das fällt uns besonders dann schwer, wenn wir am Grab eines lieben Menschen stehen. Und wir müssten vielleicht eigentlich uns eingestehen, dass dieser Mensch ohne Gott gegangen ist und auch die Ewigkeit ohne ihn zubringen wird. Und das ist nicht schön. Und dann rückt uns das so nah, dass wir in unserem Herzen geneigt sind, alle möglichen Konstrukte zu basteln. Und natürlich guckt niemand von uns, wir gucken nicht in das Herz eines anderen Menschen, das ist mir auch klar. Aber biblisch sagt Gott, es gibt ein Verloren und es gibt ein Gerettet und nichts dazwischen. Für jeden. Und das ist wichtig, das festzuhalten. Also Wiederherstellung aller Dinge meint nicht, dass wir alle irgendwann mal heile hinten ankommen, egal was vorne gewesen ist. Das Zweite, was die Wiederherstellung aller Dinge nicht ist, und das geistert auch rum, ist das sozusagen, dass der Gedankengang so ist, es gab am Anfang, vor dem Sündenfall gab es das Paradies, und da waren Adam und Eva, und es waren buchstäblich paradiesische Zustände. Dann passierte das Unglück mit der Sünde. Aber am Ende der Zeiten, wenn Gott sozusagen durch ist, durch seinen Heilsplan, dann wird dieses Problem der Sünde gelöst und wir kommen sozusagen wieder zurück ins Paradies und alles ist wieder gut. Von mir aus auch nur einige. Aber also der Hauptpunkt ist hier, wir kommen wieder sozusagen zurück in das Paradies. Aber die biblische Botschaft über unsere Erde und über das Leben auf dieser Erde ist, dass wir die Erde verderben. Das ist das Kennzeichen der Sünde, dass wir diese Erde verderben und dass deshalb diese Erde am Ende von Gott weggenommen werden muss, weil sie verdorben ist. Und es muss etwas völlig Neues an ihrer Stelle gesetzt werden. Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel. Und damit ist gemeint, ein Himmel, der war noch nie da. Und eine neue Erde, eine, die es bisher noch nicht gab. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Heißt, wir sind nochmal ganz am Ende bei einer Neuschöpfung von Himmel und Erde dabei. Also Wiederherstellung aller Dinge meint nicht, dass wir irgendwo sozusagen zurückkommen in paradiesische, das ist kein Reparaturprogramm Gottes, wo alles gefixt wird und dann zum Schluss sind wir wieder im Paradies, sondern Gott sagt, das ist etwas, das ist kaputt und das ist nicht wiederherstellbar, aber ich mache etwas Neues. Das Dritte, was die Wiederherstellung aller Dinge nicht sind, und auch das ist etwas, was ich habe jetzt erst wieder ein Buch in der Hand gehabt dazu. Es ist eine Lehre, dass sozusagen diese Zeit, die Vorbereitungszeit vor dem Wiederkommen von Christus ist. Also die Wiederherstellung aller Dinge ist sozusagen die Zeit, in der wir jetzt leben und es wird, vielleicht kommt euch das bekannt vor, es wird die Gemeinde wiederhergestellt, die reine Brautgemeinde. Da ist der Gedanke dahinter, es gab mal die Urgemeinde, das war in Ordnung dort, wie das war, das können wir lesen, Apostelgeschichte 2. Und dann ist einiges schiefgegangen, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Aber am Ende der Zeiten stellt Gott das wieder her und es wird getrennt, es wird sozusagen eine reine Brautgemeinde herausgesammelt. Und das andere, was unrein ist, wird raussortiert, das wird also sozusagen wiederhergestellt. Und wenn es wiederhergestellt ist, dann kommt Christus. So oder so ähnlich gehen diese Dinge. Und das ist nicht wahr, das ist nicht biblisch. Auch davon spricht dieses Wort nicht. Sondern es gibt ein anderes herausforderndes Bibelwort für uns, mit dem wir uns nicht leicht tun, nämlich dass über die Gemeinde gesagt wird, dass Unkraut und Weizen gemeinsam aufgehen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und das ist unangenehm. Unkraut und Weizen wächst gemeinsam auf in der Gemeinde. Und das heißt, es gibt immer einen Prozess auch des Sortierens, des Klärens, des Auseinandersetzens. Also wenn wir uns fragen wollen, was die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge sind, dann ist es gut, dass wir nochmal richtig in den Text reinschauen und uns die Worte dazu anschauen. Und das ist für viele biblische Dinge. Ich will euch das sehr ans Herz legen, wenn ihr Bibel lest, schaut mal nach den eigentlichen Worten. Es ist gut, eine Elberfelder Übersetzung zu nehmen. Da ist man schon ziemlich nah dran. Aber es ist wirklich gut, bei manchen Worten, vor allem wenn du den Eindruck hast, was sagt denn die Stelle, ich verstehe das nicht, mal zu gucken, was steht denn dort im Griechischen und im Hebräischen. Dann werde ich gleich sagen, hast du es gut. Ja? Kann ich da sagen, ja, ich kann auch kein Griechisch. Und ich kann auch kein Hebräisch. Aber wie du, habe ich Internet. Es gibt eine wunderbare Seite, die könnt ihr euch merken, die heißt blueletterbible.org. Ein Wort, Blue Letter Bible, blaue Buchstaben Bibel.org. Das ist eine Seite aus Amerika und dort findet ihr zu jedem Wort in der Bibel einen kleinen Link, deswegen blau, das sind solche kleinen blauen Nummern. Und dann kriegst du ausführlich alles aufgeführt, was das bedeutet und wo da noch vorkommt und. Das ist ein wunderbares Werkzeug. Das macht ein bisschen Arbeit, aber ich verspreche euch, wenn ihr anfangt damit, ihr könnt nicht die Finger davon lassen, weil es ist so interessant, was Gott macht. Ja, das ist doch schön. Also Gott sei Dank, das ist eine Hilfe, das ersetzt natürlich nicht Hebräisch zu sprechen und beim Benjamin Hebräisch-Kurs gemacht zu haben. Aber es ist schön. Ja, das meine ich ernst, meine ich jetzt nicht. Also ja, ich habe auch gescherzt, aber klar, es ist wirklich nochmal was anderes, das zu sprechen, aber es ist ein Schritt auf dem Weg. Wenn wir die Worte anschauen, ich habe euch das untereinander mal hingeschrieben, links Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat, und rechts die drei wichtigen Worte dazu. Dann lasst uns das nochmal anschauen und wir fangen mal in der Mitte an bei diesem Wort Apokatastasis. Da meint ihr schon, dass ich kein Griechisch sprechen kann. Ich muss genau die Suche beim Lesen. Apokatastasis. Das Wort wird ein einziges Mal in der Bibel gebraucht und zwar an dieser Stelle. Es kommt sonst nirgendwo vor. Es bedeutet zwei Dinge. Zum einen die Herstellung oder Wiederherstellung einer wahren Gottesherrschaft. Also einer Theokratie, das ist das Erste, was dort damit gemeint ist, ein Zustand, in dem Gott tatsächlich herrschen darf über alles. Und das meint auch das Wiederherstellen eines perfekten Zustandes, so wie er schon mal da war oder wie er annähernd schon mal da war. Da ist also ein Zustand, der ist kaputt gegangen, wie ich jetzt bin mit dem Fahrrad neulich auf die Nase gefallen und dann hat mein Fahrrad eine Reparatur gebraucht, eine Apokatastasis und anschließend, jetzt kann man es wieder fahren. Das ist damit gemeint. Dieses Wort leitet sich ab von einem anderen Wort, was häufig in der Bibel drinsteht und was also einfach zum Ausdruck bringt, dass ein früherer Zustand hergestellt wird. Das ist ein Wort, was ganz häufig gebraucht wird im Zusammenhang mit Heilung. Also wenn wir Heilung lesen, Jesus heilte jemanden, dann steckt durchaus dieses Wort dahinter. Markus 3, 5 zum Beispiel. Da ist dieser Mensch mit einer verkrüppelten Hand und Jesus heilt ihn, er stellt diese kaputtgegangene Hand und macht Jesus wieder heil und sie ist hinterher so wieder, wie sie von der Schöpfungsordnung her sein soll. Es ist dieses Wort Wiederherstellung. Das Wort Zeiten ist das Wort Chronos. Das meint einfach einen Zeitabschnitt. Das Neue Testament kennt zwei Zeitbegriffe, Chronos und Kairos. Chronos ist, da geht es um eine Zeit, die vergeht, einen Abschnitt. Kairos meint einen besonderen Moment. Da ist ein Moment, da kommen Dinge von Gott zusammen und dann klick. Ändert sich was. Also wie 89 Fall der Mauer, als in Berliner Schlagbruch ging. Das war Kairos. Da ist etwas passiert und dann gibt es einen Moment, zack, und hinterher ist alles anders. Hier steht Chronos, da ist gemeint, es vergeht in der Zeit, im Prozess. Aller Dinge, das Wort ist einfach, das meint einfach alles, jedes, das Ganze, jedermann, das ist so ein Begriff für alles. Es hat aber eine Konkretisierung und die ist wichtig im Verstehen. Diese Konkretisierung sagt, alles, es bleibt also nichts außen vor, sondern alles wird erreicht, das durch den Mund seiner heiligen Propheten zuvor geredet wurde. Das heißt, es wird etwas umfassend wiederhergestellt, ohne Ausnahme, ohne Auslassung, entsprechend der Prophetien in Gottes Wort. Das heißt, was alles ist, beziehungsweise auch was alles nicht ist, muss ich anhand des prophetischen Wortes der Bibel erkennen können. Ich will nochmal zusammenfassen. Predigt von Petrus, große Pfingstpredigt, Zeitenwiederherstellung aller Dinge. Petrus sagt, dass, wenn der Messias zurückkommen wird, was dort wiederhergestellt wird, das ist etwas, das hat schon mal existiert, das gab es schon einmal, wie in einer Art Vorform. Es war da, aber es war nicht perfekt. Und das, was der Messias machen wird, ist das umfassend Wiederherstellen. Gottgemäß. Perfekt. Besser, als es in seiner Vorform gewesen ist. Und diese Wiederherstellung erstreckt sich über einen Zeitabschnitt. Das passiert nicht Fingerschnipp, sondern das passiert über einen Zeitabschnitt. Und übrigens, ihr lieben Zuhörer, jüdische Geschwister, das wisst ihr alles, weil das sind Dinge, die stehen in den Propheten, die ihr alle gelesen habt. Es ist immer noch die Frage, wovon redet Petrus? Also das ist das, was sozusagen, worum es geht bei diesem Wort und was unsere jüdischen Freunde sofort im Hinterkopf hatten, aber wir nicht. Petrus spricht über den Messias, Hoffnung Israels. Und dazu müssen wir noch mal ein bisschen reinschauen in den Text, in das, was im Umfeld gesagt ist. Die Messias-Hoffnung Israels, das ist ein Punkt, um den ging es schon die ganze Zeit, in der Jesus auf der Erde lebte. Israel wartete sehnsüchtig auf seinen Messias. Das können wir lesen. Johannes der Täufer stellt die Frage, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Wir wollen wissen, Jesus, bist du der Messias? Und damit sind Vorstellungen verknüpft, was das bedeutet, wenn Jesus der Messias ist. In den Wundern, in den Auseinandersetzungen um Jesus ging es immer um die Frage, wenn ihr euch das anschaut, auch wenn ihr mal das Johannesevangelium lest, in diesen Wundern ging es immer um den Punkt, ist Jesus der Messias oder nicht? In der Auseinandersetzung mit den Pharisäern geht es um den Punkt, ist Jesus der Messias oder nicht? Es ging die ganze Zeit um diesen Punkt. Jüdische Leute, das ist jetzt kein, was ich euch zeige auf der nächsten Folie, kommt nicht aus christlicher Quelle, weil wir wissen das nicht gut, weil unser Blick ist sofort durch die Geschichte und durch Jesus gefärbt. Aber wenn man jetzt mal sich versucht vorzustellen, Petrus, seine jüdischen Zuhörer, wenn die das Stichwort Messias hören oder Maschiach, woran denken die eigentlich? Die denken nicht zuerst an Jesus, an was denken die?
An David?
Auch nicht an David.
Elia?
Die denken da dran. Das haben mir jüdische Leute gefragt. Ich habe die gefragt, habe gesagt, was ist denn eigentlich der Messias für dich? Und das sagen die, und das kam wie aus der Pistole geschossen, das könnten die aufsagen. Sagen die, das ist ganz einfach. Der Messias muss aus dem Stamm Juda kommen. Ich erspare euch jetzt die ganzen Bibelstellen dazu zu lesen, da wissen wir ganz schön alle Sachen, wo das steht. Also er muss Jude sein, jemand, der beschnitten ist, er muss Jude sein, aus dem Stamm Juda kommen. Er muss ein direkter männlicher Nachkomme von König David und König Salomo sein. So, also das ist die Herkunft. Jude, Juda aus dem Haus Davids, also eine Konkretisierung. Nicht jedermann als dem Volk der Juden. Und er muss einige Dinge tun. Er muss nämlich erstens Israel, sein Volk, aus dem Exil versammeln, zurückführen. Er muss den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Er muss den Weltfrieden bringen. Da schmunzeln wir innerlich bei den Weltfrieden muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Aber das ist wirklich, also gut, wenn du jetzt an die Ukraine denkst, schmunzelst du nicht mehr. Er muss den Weltfrieden bringen und er muss die ganze Menschheit dazu bewegen, den einzigen Gott anzuerkennen und ihm zu dienen. Und dann haben die mir gesagt, und jeder, der das macht, das ist der Messias. Die haben gesagt, das kann sein, der läuft gerade unter uns, wir wissen das nicht. Doch, weil es ist eigentlich gar nicht die Frage, ist eigentlich gar nicht relevant, wer ist das, sondern die denken anders, die sagen, jemand, der das ist, der erweist sich als der Messias und daran werden wir ihn erkennen. auf wen dieses Raster passt, der erweist sich als der Messias. Und das ist, ich sag mal, das ist schon auch, also schon eine ziemlich einmalige Liste. Der Messias wird also erkannt an dem, was er tut. Und deswegen sind die auch so irritiert an Jesus. Weil Jesus tut auf der einen Seite Wunder, die ihn als Messias ausweisen, eindeutige Dinge, und Jesus spricht auch klar und deutlich davon, dass er der Messias ist. Das ist keine, Jesus drückt sich nicht verklausuliert aus, der sagt das sehr direkt. Aber auf der anderen Seite richtet Jesus kein Friedensreich auf. Nichts mit Weltfrieden und Weltherrschaft. Die Römer sind munter da und bringen Juden um jeden Tag und herrschen Mutter vor sich hin und Herodes und wie sie alle hießen. Das ist herausfordernd. Weil du hast auf der einen Seite diesen Anspruch dieses Mannes Jesus, du siehst die Dinge, die er tut, und auf der anderen Seite hast du im Kopf diese Liste und du fragst dich, was ist damit? Der Messias, der Gesalbte, muss als König und Priester auf den Thron Davids regieren. So sagt der Prophet Jeremia 23, 5 und 6. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Jahwe Zidkenu, also zu übersetzt der Herr, unsere Gerechtigkeit. Jesus ist für seine Zeitgenossen widersprüchlich. Und das, was wir hier angucken, was wir jetzt gerade gelesen haben aus Jeremia, das bezieht sich eigentlich auf einen Bundesschluss Gottes mit dem Haus Davids. Also Gott sagt zu David, schließt mit ihm einen Bund und sagt, ich werde dafür sorgen, dass dein Königtum ewig Bestand hat und dass es nie einem, sozusagen dir als einem Nachkommen auf deinem Thron fehlen wird für alle Ewigkeit. Und wenn man sich die Predigt von Petrus anguckt, dann spricht Petrus genau diese Dinge hier an. Er sagt, Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden soll. Das heißt, er wendet den Blick nochmal auf etwas anderes. Er sagt auf der einen Seite diese ganzen Dinge, das stimmt, und dann wendet er den Blick hin zu etwas, was auch über den Messias geschrieben steht, was man aber nicht auf dem Film hat, weil es hat mit Leid zu tun und mit diesen Dingen, und die grenzen wir gerne aus als unserem Weltbild. Verweist auf die prophetischen Aussagen wie Jesaja 53 und andere. Und das rabbinische Judentum damals schon und heute auch hat für diesen leidenden Messias einen Begriff. Das ist der Messias ben Josef. Also da wird die Figur des Josef als ein Beispiel genommen für jemand, der leiden muss. Er kennt die Josefs Geschichte, der wird verraten und verkauft von seinen Brüdern und hat, kriegt viel Dresche in seinem Leben, aber zum Schluss wird er zum Herrscher. Und das ist ein Bild für den Messias. Und auch der Josef ist eine prophetische Person auf den Messias hin. Und genau das war Jesus, aber es hatte niemand verstanden, es hatte niemand auf dem Film. Aber in den 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt hat Jesus den Aposteln den Zusammenhang über diesen Dingen in die Augen geöffnet. Die haben plötzlich verstanden, dass diese Dinge zusammengehören, dass auf der linken Seite und der Messias ben Josef und dass da eine Zeit dazwischen ist und dass das Jesus in Gänze erfüllen wird. Also erst die Leiden des Messias, dann die Erhöhung des Messias. Und nun hatte Jesus gelitten, das hat die Apostel mitbekommen. Und jetzt waren die in Erwartung, wenn ihr euch vorstellt, 40 Tage mit Jesus zusammen, der auferstandene Jesus mit seinem Auferstehungsleib unter ihnen. Gott spricht direkt mit ihm, erklärt ihm die Schrift. Und am Ende, Himmelfahrt. Also zur großen Verblüffung der Jünger fährt Jesus in den Himmel auf. Und deswegen ist die letzte Frage der Jünger, das könnt ihr lesen, Apostelgeschichte 1, bevor er ihren Augen entschwindet, rufen die ihm nach quasi, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Die haben Jesus, den Messias, erlebt und jetzt fragen die Sachen, die eigentlich, warte mal, bleib mal da. Das haben wir jetzt alles verstanden und jetzt ist doch das dran. Königreich, Weltfrieden, das Reich Israels, die Wiederaufrichtung des Bundes mit David, also ein König, der auf dem Thron Davids sitzt und regiert über die ganze Welt, das ist doch jetzt dran. Und diese Frage steht in direktem Zusammenhang mit unserem Vers. Und Jesus antwortet ihnen bei der Himmelfahrt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und die Jünger verstehen, wir kennen zwar den Zeitpunkt nicht, aber das messianische Friedensreich, eigentlich das, was wir heute das Reich Gottes nennen, mit Jesus auf dem Thron Davids, wird erst beginnen, wenn Jesus aus dem Himmel mit Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurückkehrt. Und über dieses messianische Friedensreich, das nennt die Bibel sozusagen ein Fachbegriff dafür, der Bibel Zeiten der Erquickung. Das sind Zeiten, da geht es allen gut, werden alle erquickt. Das sind die Zeiten der Erquickung. Und es gibt für diese Zeiten der Erquickung, so erklärt der Petrus in seiner Predigt, nur eine einzige Herzenshaltung, ist die der Buße. Deswegen sagt er vorher, so tut nun Buße und bekehrt euch. Wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das ist die Herzenshaltung, womit wir unser Herzensgefäß bereit machen, dass sein Reich kommen kann. Dieser Jesus, der gelitten hat und gestorben ist, als der Messias Ben Josef, wird wiederkehren als der Messias Ben David. Das ist dieses andere Bild, das ist das, was du, Christine, kurz sozusagen angerissen hast. Das ist der andere Typus, das andere Bild für den Messias. Also Jesus kommt wieder als der König der Juden, um zu regieren auf dem Thron Davids. Ein Thron, der in Jerusalem stehen wird, können wir lesen. Das heißt, ich will das nochmal kurz zusammenfassen, weil das haben wir so nicht auf dem Schirm und unsere Vorstellung für das, ich werde dann gleich noch einen anderen Namen geben, die sind anders geprägt. Das, was Petrus sagt, was hier geschieht, ist die Wiederherstellung aller Dinge, die zuvor durch den Mund der heiligen Propheten geredet worden sind, heißt, das Königtum Davids wird wiederhergestellt. Das verheißene endzeitliche Königreich mit Messias Jesus auf dem Thron Davids, das ist das, was wiederhergestellt wird. Dieses Reich existierte schon in seiner Vorform unter David und unter Salomo. Und nun wird es hergestellt und mit dem eigentlichen Friedenskönig perfekt. Und dieses Reich ist uns bekannt. Es ist uns bekannt unter dem Namen des tausendjährigen Reich. Das ist das, worüber eigentlich gesprochen wird. Und die Wiederherstellung dieses Reiches, der Beginn dessen, was wir das tausendjährige Reich nennen, weil die Offenbarung uns das sagt, dass der Zeitraum, die Zeitdauer dieses Reiches 1000 Jahre sein wird, das beginnt mit dem sichtbaren Wiederkommen von Jesus in Macht und Herrlichkeit. Nämlich genau dann, wenn er am Ende der Trübsalzeit, das sind die 7 Jahre, die davor liegen, Gericht halten wird über die Völker im Tal Josaphat. Das Tal kennen wir heute auch unter einem anderen Namen. Das kennen wir heute unter dem Namen Kidron-Tal. Das Tal hat mehrere Namen. Das Tal Josaphat ist das Kidron-Tal. Unter dem Namen ist es uns bekannt. Und es wird Gericht gehalten an den Völkern über ihren Umgang mit Israel. Aber wann dieser Tag genau ist, weiß nur der Vater. Auch Jesus sagt, ich weiß es nicht, es weiß nur der Vater, das hat er mir nicht offenbart. Aber wir dürfen wissen, was er beendet, nämlich die Trübsalzeit, und was dann beginnt, das messianische Friedensreich. Und ich will 3 Bibelstellen mal kurz anreißen zu dem, was wir wissen über dieses Friedensreich. Wir wissen, es hat eine weltweite Dimension, Es sagt uns Gottes Wort, Offenbarung 20, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte, und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführte, bis 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Wir wissen, es geht über eine Zeitspanne von 1000 Jahren. Der Satan ist gebunden und kann niemand verführen. Das ist ein Zustand, den hat noch niemand von uns erlebt. Wir wissen nicht, wie das ist. Wir kennen nur eine Welt unter dem dämonischen Einfluss Satans. Es ist interessanterweise eine Zeitspanne, in der sündige und nicht sündige Menschen gleichzeitig leben. Weil Satan, ich sage es mal ein bisschen salopp, wir brauchen den Teufel nicht, um zur Sünde zu kommen. Wir kommen auch alleine auf die Idee. Es ist eine Zeit, wo dieses tausendjährige Friedensreich herrscht, wo Jesus, im Psalm 2 wird gesagt, er regiert über die Völker mit eisernem Stab. Da ist etwas drinnen davon, dass es, obwohl Satan nicht da ist, auch einen Widerstand in dieser Zeit gegen Gott geben wird. Obwohl auf der anderen Seite Gott da ist und die Schlange, also das Kind am Loch der Schlange spielt und Löwe und Schaf nebeneinander Gras fressen, also wo wir Dinge erleben, Gott persönlich in Jerusalem anwesend ist, die Schechina Gottes wird wieder über dem dann stehenden Tempel da sein, das ist eine Gegenwart Gottes auf der Erde. Und trotzdem wird es Leute geben, die nur sehr widerwillig unter dieser Herrschaft leben. Haben wir uns das so vorgestellt, das tausendjährige Friedensreich, Schwarter zu Blutschauen? In Zeiten der Wiederherstellung, da wird etwas wiederhergestellt, das ist eine Sabbatzeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Es wird eine Zeit sein, wo Menschen auch mit Gott zusammen, mit Jesus zusammen Regierung ausüben. Dieses Gericht ist immer ein Begriff, nicht im Sinne von, wie wir heute Gericht verstehen, sondern auch im Sinne von Leitung, von Führung, von Regierungshandeln. Die Menschen, die treu zu Jesus gehalten haben, die seine Zeugen waren und ein Leben aus der Vergebung und Gnade Gottes geführt haben, die werden auferweckt von den Toten. Es wird also eine Zeit sein, wo Menschen auf dieser Erde leben, die sind schon auferweckt von den Toten, die haben ihren Herrlichkeitsleib, die werden von ihrer Auferweckung an ewig leben, über diese 1000 Jahre hinaus. Und dann wird es andere geben, die werden geboren in Stein. Also eine verrückte Zeit, zurück in die Zeit von Wiederherstellung, da begegnet sich das, was noch war und das, was sein wird, begegnet sich in dieser Zeit. Die Welt lebt 1000 Jahre unter der direkten Friedensherrschaft von Jesus. Aber am Ende, das haben wir gelesen, wird es nochmal wie einen Aufstand gegen Gott geben. Das ist so, das kennen wir noch eher. Und vielleicht ist das ein oder andere vielleicht auch neu für dich, aber das ist uns eher geläufig als die jüdische Dimension. Dann wird Jahwe, Zacharja 14, mein Gott kommen, alle Heiligen werden bei ihm sein. Auch die ich. An jedem Tag wird kein Licht sein, erstarrt ist alles Prächtige. Ein einzigartiger Tag wird es sein. Als Tag Jahwes gibt er sich zu erkennen. Tag und Nacht wechseln an ihm nicht. Und wenn der Abend kommt, wird Licht. An jenem Tag wird in Jerusalem eine Quelle entspringen, die Sommer und Winter frisches Wasser führt. Die eine Hälfte davon fließt ins östliche Meer, die andere ins westliche. Dann wird Jahwe König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird Jahwe der Einzigartige sein und sein Name der Alleinige. Also das ist eine Karte, die kennt ihr. Ne? Das, wer irgendwie schon mal in Israel war, der hat irgendwie so einen Stadtplan von Jerusalem schon mal gesehen. Da ist hier üben der Ölberg, wo Jesus wiederkommt. Und hier an dieser Stelle, wo heute der Felsenturm steht, dort wird der Thron stehen, von der die Regierung Jesu ausgeht. Das heißt, dieses Friedensreich, auf das wir zugehen, ist eine Weltherrschaft, die ausgeübt wird aus dieser Stadt Jerusalem. Und wer jetzt noch mehr über diese Stadt zu sagen, was dort passiert und wie die umgestaltet wird und was mit dem Tempel auf sich hat und, und. Aber ich will es mal bei dem einen Punkt belassen, dass wir uns darauf vorbereiten und freuen, dass die Regierung von Jerusalem ausgeht und dass das ein jüdisches Königreich ist. Und wenn du in deinem Herzen ein bisschen Widerwille spürst und sagst, du weißt du, dann herrschen die Juden über uns. Ne? Dann war das also doch richtig, dass die Juden nur nach der Weltherrschaft streben. Ich tue es mal zuspitzen, weil das ist nämlich der Vorwurf gewesen im Holocaust. Die kommunistische jüdische Weltverschwörung. Das war Grund genug, dieses Volk auszulöschen. Es ist wichtig, dass wir spüren, was macht denn das in unserem Herzen? Weil Gottes Wort spricht davon. Das wird eine Herrschaft sein, auch die ist von der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes geprägt. Das wird etwas sein, das haben wir alle noch nicht erlebt. Das ist gewaltig. Aber es wird auch etwas sein, wo Israel das Haupt der Nationen ist. Wir sind nicht das Haupt der Nationen. Gibt es ja diese Stelle mit Kopf und Schwanz und so weiter. Das ist eine Israel-Prophetie, die ist nicht in erster Linie für uns gesagt. Die betrifft uns durch das Eingepfropftsein, aber es geht um Israel. Es wird erhoben, dieses Volk. Das Leid, das unsägliche Leid, was im Namen Gottes getragen hat, wird Gott dieses Volk zu Ehren bringen, wie kein anderes. Und es wird Weisung von diesem Volk ausgehen. Die Bibel sagt, dass die Menschen werden jeden Juden suchen, weil von ihnen etwas ausgeht, was kein anderer hat. Und dann hinrennen. Haben wir uns das so vorgestellt? Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem er ihn nennen wird, Jahwe Zidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Ich will euch mal eine Landkarte dieses Reiches zeigen. Die stammt nicht von mir, die stammt aus der Schneider-Familie, die hieß er der ja, mach gerne ein bisschen Licht an, nicht erlösen. Ludwig Schneider, genau, der hat diese Karte gemacht, die ihr seht. Und er hat eingezeichnet, was wir in der Bibel über die Grenzen dieses Reiches lernen. Und es sind zwei Dinge zu sehen. Das eine ist das Land Israel. Wenn ihr hier guckt, hier steht Damaskus drunter, also der Libanon und Syrien, das wird Israel sein. Das sind die Grenzen dieses jüdischen Staates, der das Zentrum der Welt sein wird mit Jerusalem hier irgendwo. Hier. Und dann hat er zwei Dinge eingezeichnet, das will ich nur anreißen, nämlich eine Grenze links, den Nil, und eine Grenze rechts, den Euphrat. Und dann seht ihr, in der Mitte ist etwas hell. In diesem Bereich ist in Erfüllung der Prophetien an den ersten Sohn Abrahams, an Ismael. Weil über die Nationen der Araber, die auch 12 Stämme oder 12 Fürstentümer bilden, auch an sie denkt Gott. Das hat er ihnen versprochen. Der Abraham versprochen, dass er an diesen Sohn denken wird. Und dass er ihm einen Platz bereiten wird. Und es ist in den Prophetien beschrieben, wie dieser Platz aussieht. Das ist dieser Platz in der Mitte. Und wenn es um die Kämpfe geht, die im Vorfeld in der Trübsalzeit ausgefochten werden, dann merken wir, wenn wir angucken, welche Völker beteiligt und nicht beteiligt sind, dann merken wir, dass die arabischen Nationen, hier unten runter zu sitzt auch die arabische Halbinsel, dass die arabischen Nationen nicht dabei sind und nicht gegen Israel ziehen. sondern sind die Völker aus dem Norden. Es ist das, was wir heute als Iran, Irak kennen, Persien, Türkei, im Norden Hochrussland. Und wer aufmerksam die Nachrichten guckt, wir leben in einer Zeit, das heißt noch nicht, dass es so weit ist, die Dinge können sich auch auf jeden Tag wieder ändern. Aber wer heute die Nachrichten anguckt, sogenannte Abraham-Abkommen, das ist Trennen in Nord und Süd zwischen sunnitischem und schiitischem Islam und der Haltung zu Israel, wie heute Bündnisse geschlossen werden, das sind Dinge, die erinnern sehr an diese Karte. Wenn man die aktuellen Nachrichtenkarten mal gedanklich auf das hier legt, findet ihr vieles davon wieder. Wir sind in einer Zeit, wo die Dinge anfangen, von Gott her ein Gesicht zu bekommen. Ich will schließen, die Zeit, und deswegen ist das Gebet für Israel so wichtig, und deswegen also haben wir das auch heute an das Ende gestellt, die Zeit, in der wir jetzt sind, die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, die vor uns liegen, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten gesprochen hat, ist die versprochene Wiederaufrichtung des Königstums David, was wir als tausendjähriges Königreich, Friedensreich kennen. Es entsteht als Ergebnis des Völkergerichts am Tag des Herrn und hat für tausend Jahre Bestand. Sein Reich auf dieser Erde ist ein Reich, wie Jesus von Jerusalem aus regiert. Es findet seinen Abschluss durch eine letzte menschliche Rebellion unter der Führung Satans. Es ist interessanterweise wieder ein Kampf, wenn er guckt, gegen das jüdische Volk. Müsst ihr mal reinschauen in die Bibel. Und die Heiligen aus den Nationen und gegen Jerusalem. Aber Gott wird sie besiegen und danach beginnt etwas ganz, ganz Neues, die ewige Herrlichkeit. Und Vater, wir wollen dir jetzt nochmal auch Danke sagen, dass du uns an diesen Dingen Anteil haben lässt. Und dass du uns in all diesen Sachen, Vater, wirklich nicht alleine lässt, sondern dass du uns durch dein Wort die Augen öffnest, damit wir erkennen, was du vorhast. Und wir wollen dir Danke sagen, wir wollen nochmal aussprechen, deine Gedanken sind gut und gerecht und heilig, deine Pläne sind wunderbar. Vater, und wir bitten dich, hilf du uns, diese Dinge zu verstehen, so weit zu erfassen, dass unser Herz wirklich in Einklang kommt mit dem, was du tun möchtest, und in Einklang, in Liebe kommt, was du liebst. Vater, und dass wir in diesen Auseinandersetzungen, über die wir auch sprechen, dass wir auf der richtigen Seite stehen, weil wir uns nach dir ausgestreckt haben, uns von dir haben führen und leiten lassen. Haben, wir brauchen wir einmal mehr deinen Geist, dass wir diese großen Dinge verdauen, die wir jetzt so im Schnelldurchlauf uns angeguckt haben. Ich will dir Danke sagen, dass du alles wiederherstellst, was du versprochen hast durch den Mund deiner Propheten. Dein Wort hat Macht und Kraft und nichts davon wird auf die Erde fallen. Wer ist ein Gott wie du?